3. Bärbel Schäfer live.
Unser Thema heute in der ersten Stunde an diesem Sonntagmorgen ist Mond, Mars und Mensch, wie wir den Weltraum erobern. Und ich freue mich, dass ich erstmal ganz banal nicht im Weltraum, sondern hier im Studio nicht mehr alleine bin. Dirk Wagner, hallo, du bist unser HR3-Weltraumexperte und bist heute Morgen zu mir ins Studio gekommen.
Ja, schönen guten Morgen.
Und du hast so ein breites Grinsen im Gesicht, weil wahrscheinlich Weihnachten und Silvester für dich gerade zusammen ist, denn es gibt zurzeit die Weltraumwochen. Das ist für dich ein großer Spielplatz.
Naja, bei mir gibt es ja fast nur Weltraumwochen, aber im Moment erinnert man sich wieder daran, dass am 4. Oktober 1957, also vor ziemlich genau 55 Jahren, der erste Satellit Sputnik 1 in eine Erdumlaufbahn geschossen wurde. Und das ist eigentlich jedes Jahr so, dass man dann die Weltraumwoche ausruft und sich besonders intensiv, also die Leute, die es interessiert, besonders intensiv sich damit beschäftigt.
Genau, wir wollen auf jeden Fall über den Mond sprechen, ja, weil du ja gerade gesagt hast, Sputnik, die erste ist auf Richtung Mond gefahren, erstes Mal bemannte Weltraumfahrt. Aber es ist ja nicht mehr der Mond allein, der entdeckt wird und der unsere Neugier weckt. Es gibt ja neue Missionen, Mission Mars, ganz aktuell mit dem Gerät namens Curiosity, das ja schon den Namen Neugier in sich trägt, auf dem Weg zum Mars. Also der Mensch ist neugierig und will weitere Nachbarplaneten entdecken.
Das ist die Triebfeder dahinter, man möchte den Mars ausgiebig erforschen, weil das der Ort ist im Sonnensystem, wo man am ehesten vermutet, dass es dort mal früher Leben gegeben haben könnte oder sogar heute noch in Nischen gibt. Und diese Mars-Mission Curiosity ist die bislang aufwendigste und wissenschaftlich finde ich auch spannendste Mission, denn das ist ein Labor, fast eine Tonne schwer, so groß wie ein Kleinwagen, mit allen Geräten ausgestattet, die den Marsboden und Gesteine detailliert untersuchen können. Und man kann eben zu den interessanten Stellen hinfahren. Die Missionen, die man ganz am Anfang zum Mars geschickt hat, sind da gelandet, mussten an
und
der Stelle bleiben.
Und mehr durch Zufall dann im Grunde, ja?
Genau.
Das war so ein bisschen wie einparken manchmal, ja, treffe ich den Mond oder nicht. Aber in diesem Fall über dieses Curiosity müssen wir gleich noch ein bisschen reden. Man hat das Gefühl, es ist ein bisschen ferngesteuert, welche Punkte am Mars angefahren werden und mit welchen spektakulären Ergebnissen das eben auch. Mich würde interessieren, ob denn auf dem Mond eigentlich alles erforscht ist.
Nein, also den Eindruck bekommt man vielleicht, weil da ja seit 40 Jahren kein Mensch mehr war, aber der Mond ist damals ja erforscht worden, weil die Amerikaner gesagt haben, also von Menschen erforscht worden, weil Präsident John F. Kennedy sich 1961 hingestellt hat und gesagt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts schicken wir einen Menschen zum Mond. Das war 1969 erreicht. Damit ist eigentlich das Ziel, zum Mond zu fliegen, erreicht worden. Das war ein politisches Ziel. Danach ist das Interesse ziemlich nach unten gegangen, auch in der Öffentlichkeit.
Also eigentlich war es eher ein politischer Wettbewerb natürlich auch. Das muss man sagen, ja, zu den damaligen Zeiten. Und wir wissen auch, dass die Mars-Mission jetzt eines der teuersten, der technisch aufwendigsten Missionen ist. Wird es denn weitere zum Mond geben oder ist das abgeschlossen?
Doch, es gibt weitere zum Mond. Also die Europäer haben vor vielen Jahren schon eine Sonde zum Mond geschickt, die den Mond umkreist hat. Die Japaner, die Chinesen, die Inder, alle haben eigene Mondsatelliten dorthin geschickt. Die Chinesen arbeiten gerade an einer Mission, die dann ferngesteuert auf dem Mond landen soll. Und auch die Europäer haben wieder was vor. 2018 soll eine europäische Sonde namens Lunar Lander am Südpol des Mondes landen und dort die Umgebung untersuchen. Der Mond ist nach wie vor interessant und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es so eine Art, sagen die Wissenschaftler, Archiv unseres Sonnensystems. Der Mond ist ja im Gegensatz zur Erde kaum verändert, seit er entstanden ist. Wir haben hier Wind, sehen wir gerade, Wetter, Regen, ganz viele Prozesse.
Spricht doch unser schreckliches Wetter. Oh nee, wir haben blauen Himmel hier gerade.
Ja, ist ja schön, dass wir es haben, sonst würden wir uns auch nicht wohlfühlen, wir Menschen auf der Erde. Das alles gibt es auf dem Mond nicht. Das heißt, er ist seit seiner Entstehung, mal abgesehen von den ganzen Einschlagskratern, praktisch kaum verändert. Das heißt, man kann viel lernen über die Geschichte des Sonnensystems. Und dann gibt es auf dem Mond, und jetzt kommen wir so in die, ja, in die Ära oder in den Bereich Science Fiction, gibt es auch Rohstoffe, die man theoretisch abbauen könnte für uns auf der Erde.
Das wären, an welche denkst du?
Das Exotischste, was es auf dem Mond gibt, das hat Frank Schätzing in seinem berühmten Roman Limit in diesem dicken Buch auch beschrieben, das ist Helium-3.
Helium.
Ja, ein Material, das es auf der Erde so gut wie gar nicht gibt. Das ist in den obersten Mondschichten gebunden im Gestein und das könnte man verwenden, um hier unten Kernfusionsreaktoren, also Kernverschmelzungsreaktoren zu betreiben, um Energie zu erzeugen. Es gibt nur zwei Probleme. Diese Reaktoren existieren noch nicht oder wenn nur im experimentellen Stadium. Und man müsste, um das abzubauen, Bergbau auf dem Mond betreiben, dieses Zeug rausholen aus dem Mondboden, es irgendwie zur Erde schicken, das ist beliebig teuer.
Damit bist du wieder in deiner literarischen, auch ein bisschen noch Fantasiewelt, ne? Denn Frank Schätzing, du hast ihn ja gerade angesprochen, der hat es ja angesprochen in dem Roman, wie man überlegen kann, es zurückzutransportieren. Aber denken wir nochmal in die andere Richtung, denn wenn wir alle abends durch die Straßen gehen oder nochmal aus dem Fenster schauen oder auf dem Balkon eine vielleicht rauchen, ja, dann sehen wir ja immer den Mond. Und emotional ist er uns ja sehr nah. Mhm. Könnte er nicht auch so eine Art Zwischenstation werden? Ich frage das jetzt wirklich als Laie, so eine Art wie eine Tankstation oder Aufenthaltsstation auf dem Weg Richtung Mars?
Das wäre sogar eine sehr gute Idee, denn der Mond ist schnell zu erreichen. Man ist innerhalb von 3-4 Tagen dort und kann, wenn was schief geht, auch so schnell wieder zurück. Beim Mars reden wir von Reisezeiten von mindestens 6-7 Monaten und man kann auch nicht immer zurückfliegen zur Erde. Das kommt nämlich auf die Stellung der Planeten zueinander an, ob man da zurück kann. Nein, der Mond ist ein super Trainingslager, um dort Technologien auszuprobieren, die wir auf dem Mars mal brauchen. Also Wohnmodule oder Recyclinganlagen. Und das Schöne ist ja, wenn man auf dem Mond feststellt, huch, es funktioniert nicht, kann man schnell zurück zur Erde und das Ganze nochmal neu entwickeln. Wenn man es auf dem Mars merkt, wäre es schlecht.
Genau, und du hast es gerade angesprochen, wir haben hier Wind und Wetter. Das gibt es vielleicht oben auch auf dem Mars, denn die Wissenschaftler haben jetzt dank Curiosity ganz besondere Entwicklungen gemacht und vielleicht sogar Wasser. Also ich sehe, da leuchten deine Augen auch schon. Ja, Kieselsteine sind gefunden worden. Wir sprechen jetzt gleich über die Mission zum Mars. Ja, Weltraumexperte Commander Dirk Wagner sitzt mir hier gegenüber, Lieutenant Schäfer. Wir träumen hier schon von unserer Wohnung auf dem Mars, ja? Denn das Thema in der ersten Stunde ist ja Mond, Mars und Mensch, wie wir den Weltraum erobern. Bevor du dich Richtung Mars bewegst, haben wir erstmal Curiosity, Neugier heißt das ja übersetzt, auf den Mars geschickt. Mhm. Das ist eine sehr teure, technisch innovative Mission gewesen und Gott sei Dank hat es auch geklappt, ne?
Ja, die Landung war sehr abenteuerlich, denn dieses fast eine tonnenschwere Mars-Auto wurde nicht etwa auf so einem Podest gelandet mit ein paar Landebeinen drunter, sondern man hat das von einer Art raketenbetriebenem Hubschrauber, die NASA hat das Skycrane genannt, also Himmelskran, hat man das auf die Oberfläche runtergelassen an einem Seil, dieses Seil durchgeschnitten und dann ist dieser Raketenkran weggeflogen und irgendwo eingeschlagen und das Auto stand schon betriebsbereit auf der Mars-Oberfläche. Hat man vorher noch nie so auf dem Mars probiert, selbst ich war skeptisch, aber die haben das tatsächlich.
Warum waren die so vorsichtig?
Es ging darum, dass dieses Auto so schwer war, dass man eben keine Airbags verwenden konnte. Früher hat man ja die Mars-Autos zusammengefaltet, eingepackt in riesige Airbags, ist dann am Fallschirm runter und hat sie im Prinzip in diesen Airbags über den Mars hüpfen lassen, bis alles ruhig war. Und dann hat man die Luft aus den Airbags gelassen und das Auto ausgeklappt. Dafür war aber Curiosity viel zu schwer, da wären die Airbags geplatzt. Also musste man es irgendwie anders machen und hat sich diesen Skycrane überlegt. Völlig verrückte Methode, aber es hat geklappt.
Super.
Ja.
Also ich bin auch schon ganz fasziniert. Ich verstehe mittlerweile dein Interesse an diesem Thema, weil die Frage ist ja immer, was haben wir als Menschen, die hier auf der Erde leben, davon, wenn die Ergebnisse vom Mars zu uns zurückkommen? Und jetzt sind ja ganz spektakuläre Ergebnisse zurückgekommen. Seit 2 Monaten ist Curiosity, meine Güte, ich stolper ja noch über das Wort, oben, ja, und sendet uns immer Informationen. Und jetzt hat es Kieselsteine gefunden. Und wofür stehen Kieselsteine? Erst lacht man ja und denkt, ach, Kieselsteine sind total banal, ja. Wir wissen, es gibt Flussbetten, aber Kieselsteine deuten ja auch darauf hin, dass...
Kieselsteine auf der Erde sind völlig gewöhnlich, findet man wirklich in jedem Fluss, aber auf dem Mars sind sie schon eine kleine Sensation, denn das ist der erste handfeste Beweis dafür, dass an der Landestelle von Curiosity mal Wasser geflossen sein muss. Woher weiß man das? Naja, diese Kieselsteine sind tatsächlich abgerundet, sind relativ groß, das heißt, sie müssen irgendwie über einen längeren Zeitraum über die Oberfläche transportiert worden sein.
Kann ja auch Wind gewesen sein.
Könnte Wind gewesen sein, dabei haben sie sich abgeschliffen. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Marsatmosphäre ist so dünn, die hat nur ein Hundertstel den Druck der irdischen Atmosphäre. Mhm. Das heißt, ein Wirbelsturm dort fühlt sich an wie eine leichte Brise im Sommer. Das heißt, der Wind ist viel zu schwach auf dem Mars in dieser Atmosphäre, um die Steine zu bewegen. Also muss es etwas anderes gewesen sein und da kommt eigentlich nur Wasser in Frage. Die Frage ist eben, wie lange war dieses Wasser auf dem Mars? Wie hat es ausgesehen? War das wie bei uns die Ozeane auf der Erde oder war es eher so eine säurehaltige Brühe? Das muss man alles noch rauskriegen. Aber diese Kieselsteine, die Curiosity fotografiert hat, sind der erste wirkliche Beweis dafür, dass da mal Wasser geflossen sein
muss. Und Wasser ist natürlich ein Zeichen für Leben. Nun kann ich mir das ganz schwer vorstellen, wenn Curiosity dort oben ist und wir gehen von der Erde aus hier einen Befehl. Wie viele Millionen Kilometer ist der Mars entfernt? Ist ein Nachbarplanet, ja? Ich glaube, der vierte?
Genau, der vierte. Erde ist anstelle 3 und dann kommt der Mars.
Genau, und wenn es dann so rot-orange leuchtet, weiß man ja, okay, das ist der Mars. Aber wenn ich einen Befehl gebe, bis das da dann ankommt, sind das doch Minuten.
Das dauert. Das kommt immer darauf an, wie Mars und Erde zueinander stehen, ob sie sich direkt gegenüberstehen oder, das ist der andere Extremfall, der Mars ist auf der einen Seite von der Sonne und wir mit der Erde sind auf der anderen Seite. Am Tag der Landung hat das Funksignal von Curiosity zur Erde genau 13,8 Minuten gebraucht, also eine knappe Viertelstunde. Und jetzt kannst du dir überlegen, wenn ich einen Befehl gebe auf der Erde und sage dem Auto, fahr mal geradeaus, dauert das eine Viertelstunde, bis es beim Mars ist, das Signal und nochmal eine Viertelstunde, bis ich weiß, dass es angekommen. Das heißt, man kann das nicht mit dem Joystick steuern.
Ich kenne das sonst nur von meinen Kindern, wenn ich denen den Befehl gebe, so anziehen.
Dauert manchmal auch. Sogar ohne Funkverzögerung. Also man muss einfach ganz viel künstliche Intelligenz in dieses Auto programmieren. Das hat man gemacht. Das heißt, er hat ganz viele Kameras und Sensoren, mit denen er Gefahren erkennt. Der fährt also nicht einfach blind gegen einen Stein oder einen Abhang runter.
Der denkt schon alleine.
Er würde selbstständig stehen bleiben. Muss er auch.
Okay, also das heißt, die Zeit, bis ein Befehl ankommt, ist unterschiedlich. Jetzt haben wir dieses erste Ergebnis. Was erwartet man denn noch?
Man erwartet noch wesentlich spektakulärere Ergebnisse, denn das ist ja gerade mal die Anfangsphase der Mission. Curiosity soll 2 Erdjahre lang den Mars erforschen und man fährt jetzt in Richtung eines großen Berges, Mount Sharp, der befindet sich in der Mitte dieses großen Kraters, in dem Curiosity gelandet ist. Man hat schon vorher vermutet, dass da früher mal Wasser gestanden oder geflossen sein muss und man will diesen Berg nach und nach in Serpentinen hochfahren. Und dabei kann man über Millionen, hunderte Millionen Jahre Marsgeschichte schauen.
Gräbt er Steine ab?
Er kann Steine sogar anbohren. Er hat eine Schaufel dabei, die wird jetzt gerade am Wochenende ausprobiert, mit der Roboter Mars-Sand aufnehmen kann. In einem Labor an Bord kann das untersucht werden auf seine Bestandteile. Also man hofft herauszufinden oder den Beweis dafür zu finden, dass der Mars an dieser Stelle mal lebensfreundlich war. Ob man Leben selbst findet, da mache ich ein großes Fragezeichen.
Stell dir mal vor, der begegnet einem Marsling, schwimmt im Krater.
Da bin ich skeptisch. Ich glaube, das wären eher Bakterien, Mikroben, Kleinstlebewesen. Aber wer weiß? Ich meine, vielleicht gibt es Nischen auf dem Mars, wo das existiert. Ich bin da eher noch skeptisch, aber lasse mich gerne überraschen.
Du bist ja auch ein Journalist und ein Weltraumexperte, ein Wissenschaftler, ein kluger, nüchterner Kopf.
Gott, ich danke so viel der dir, Ehre.
Lieber Dirk Wagner, dass du uns Lust gemacht hast in dieser Weltraumwoche, die ja ist, ein bisschen mehr über die Erdgrenzen hinweg zu schauen. Ja, und es sind nicht nur Spinnereien und Träumereien, sondern ganz klare Ergebnisse, die Wissenschaftler wie dich eben ganz aufgeregt werden lassen. Und ich glaube, du wirst ein bisschen neidisch, weil nachher spreche ich noch mit Sonja Rode. Die wird nämlich Weltraumtouristin.
Oh ja. Genau. Das habe ich
fang
auch schon gesehen.
Fang schon mal
gesehen.
An zu sparen. Danke, dass du da warst.
Da brauche ich noch ein bisschen Zeit.
Ich gebe dir gleich einen Kaffee aus. Die aktuelle Weltraumwoche ist Anlass für unser Thema in der ersten Stunde Mond, Mars und Mensch, wie wir den Weltraum erobern. Und mir eine Freude, dass ich jetzt im Gespräch bin mit Michael Kahn. Er ist Missionsanalytiker im Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Normalerweise beschäftigt er sich mit der Entwicklung von Raumsonden, die Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Erde abwehren sollen. Guten Morgen, Herr Kahn.
Guten Morgen.
So, jetzt sind Flusskiesel auf dem Mars gefunden worden. Dirk Wagner hat es eben gerade schon erzählt. Sie als Weltraumexperte, versetzt Sie das auch in Ekstase?
Also in Ekstase jetzt nicht direkt, aber es ist natürlich eine gute Nachricht, weil das bedeutet, dass man eben wirklich den richtigen Landort ausgewählt hat.
Das hätte ja auch anders sein können. Was erwarten, was erhoffen Sie sich denn als Wissenschaftler noch?
Also ich hoffe mir vielleicht Sachen, die dem Laien ein bisschen, nicht so ganz interessant erscheinen, aber eben für die Wissenschaftler auch wichtig sind, nämlich dass man versteht, wie der Mars sich in den vergangenen Milliarden Jahren entwickelt hat und wie sich Erde und Mars auseinanderentwickelt haben. Denn die waren einander mal sehr ähnlich und jetzt sind sie einander sehr unähnlich.
Und wo könnten dort Ähnlichkeiten sein? Anhand welcher Funde könnten Sie das dann feststellen? Ist das das Gesteinsmaterial, was Curiosity untersuchen wird? Oder was brauchen Sie als Wissenschaftler, um dann Ergebnisse vorliegen zu haben?
Ja, das ist genau das. Also, dass man eben feststellt, dass da Sediment ist, also dass da Flüsse geflossen sind, Seen bestanden haben und dass sich da Material abgelagert hat. Und wenn man sich das anschaut, ist das wie so ein Geschichtsbuch praktisch. Also, dass man kann da wirklich über die Jahrmilliarden zurückschauen und schauen, okay, also da war das und dann eine Lage drunter war das und das. Mhm. Und da kann man wirklich sehen, wie sich der Mars entwickelt. Auf jeden Fall geht das genauso. Das macht man ganz genauso.
Und Sie können das Geschichtsbuch dann lesen und für uns Laien dann deuten. Als Laien stellen wir jetzt fest, auf dem Mars gibt es eben richtig auch vielleicht sage ich das falsch, aber so eine Art Wetter. Es gibt Temperaturschwankungen. Ist es tagsüber wärmer als nachts? Sind es dann bis zu minus 60, 70 Grad? Es gibt vielleicht sogar Wasser, was uns diese Kieselsteine jetzt zeigen. Es gibt Staubstürme und Windhosen. Das heißt, ähnliche klimatische Bedingungen.
Ja, naja, also jetzt ist es schon sehr unähnlich, weil der Mars eben so eine dünne Atmosphäre hat, aber die Kiesel sind ja auch nicht von jetzt, sondern die sind von vor Milliarden von Jahren und da war die Atmosphäre sehr dicht und da floss wirklich jede Menge Wasser durch Flüsse und in Meeren sogar und da war eben der Mars der damaligen Erde noch sehr ähnlich.
Jetzt sagen Sie gerade, Herr Kahn, dass die Atmosphäre auf dem Mars sehr dünn ist. Ist es denn trotzbar denkbar oder ist es noch Science Fiction, dass man den Mars dann irgendwann mal besiedeln kann?
Ja, also es wäre natürlich ein sehr großer Aufwand, weil man immer in Habitaten, also in umschlossenen Gebäuden leben müsste, die eben druckbelüftet sind, wie ein Flugzeug, das eine sehr große Höhe fliegt, also praktisch Raumschiffe, die auf dem Mars stehen und besiedeln. Ich würde eigentlich eher sagen, dass man den Mars immer so betrachten wird, wie wir heute die Antarktis betrachten, also als Forschungsstandort.
Aber nicht eben als Lebensstandort. Welche Rolle wird denn der Mars für uns zukünftig spielen?
Ja, der Mars ist einfach ein Planet, der sich anders entwickelt hat als die Erde und wir können untersuchen, wie sich Planeten eben noch entwickeln können und vor allen Dingen können wir auch die Geschichte des Sonnensystems zurückverfolgen und wir können versuchen zu verstehen, wie vielleicht ganz andere Planeten sich irgendwo um andere Sonnen entwickelt haben können.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Mars und Erde waren sich mal sehr nah, auch räumlich sehr nah. Was sind denn Anlässe, dass sich Planeten so voneinander entfernen und somit dann auch unterschiedlich entwickeln?
Ja, räumlich sehr nah meinte ich nicht, sondern die waren einander in den Bedingungen sehr nah. Mhm. Und das liegt wahrscheinlich an der Größe. Also der Mars ist eben nur im Durchmesser halb so groß wie die Erde und das heißt, dass er eben auch, dass er sehr viel weniger Wärme enthält, also in Form von geschmolzenen Gesteinen und so. Und dass irgendwann der Vulkanismus auf dem Mars eingeschlafen ist, vor Jahrmilliarden, und dass damit der Nachschub für die Atmosphäre nachließ. Denn so ein Vulkan, der spuckt jede Menge Gas aus. Und das war wahrscheinlich der Anlass für diesen massiven Klimawandel.
Jetzt sind Sie ja jemand, bei dem der Alltag immer wieder diese Planeten sind und der Weltraum. Wann haben Sie sich denn dafür angefangen zu begeistern? Wir haben ja gerade die aktuelle Weltraumwoche. Was war Ihre Initialzündung zu sagen, das wird mein berufliches Lebensthema?
Das war, als ich 7 Jahre alt war, die erste Mondlandung.
Das war für Sie so ein Schlüsselerlebnis?
Ja, ja.
Und jetzt ist es ja so, dass eigentlich Ihr Thema ist, ich habe es eben schon gesagt, die Entwicklung von Raumsonden, die Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Erde abwehren sollen. Was ist denn oder wie kann man uns Laien erklären, warum Asteroiden auch wichtig sind?
Also Asteroiden sind erstmal deswegen wichtig, weil sie Material im Sonnensystem enthalten, was fast völlig unverändert ist seit der Zeit, als die Sonne und die Planeten entstanden, also vor 4,6 Milliarden Jahren. Das ist praktisch das Gedächtnis unseres Sonnensystems. Wenn man sehen will, aus welchem Material wir entstanden sind, also die Erde und im Prinzip alles, was wir haben, alles, was wir sind, dann muss man sich Asteroiden anschauen. Und sie sind auch wichtig, weil sie eben mit der Erde zusammenstoßen von Zeit zu Zeit und sehr große Schäden hervorrufen können, vielleicht sogar die Zivilisation auslöschen. Und das kann man aber verhindern. Das ist die einzige Naturkatastrophe, die man abwenden kann, die große. Und dann sollte man das auch tun, wenn man es kann.
Nun sagen Sie, muss man natürlich Abwehrsysteme entwickeln. Das ist ja Ihr Arbeitsgebiet. Trotzdem sind die Asteroiden auf der einen Seite so eine Art Gedächtnis, aber eben auch ein Speicher für Rohstoffe. Und Rohstoffe werden ja auf unserem Planeten zumindest immer knapper, sind ein großes Thema, auch politisch. Welche Rolle könnten denn da die Asteroiden spielen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Asteroiden in absehbarer Zeit Rohstoffe für die Erde selbst liefern werden, aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass sehr viele Produktionsprozesse und auch Energiegewinnung, also zum Beispiel Stromgewinnung, ins Weltall ausgelagert werden und dass man dafür Material nutzt, das von Asteroiden kommt. Denn Asteroiden enthalten alle Elemente, die wir auf der Erde auch haben, die muss man nur verarbeiten. Und im Prinzip macht das dann keinen Sinn, das Material erst mit großem Aufwand von der Erdoberfläche in die Umlaufbahn zu bringen, wenn man es da oben schon hat.
Also andere Wege, andere Produktionswege wird es dann wahrscheinlich sein, dann war ja Herr Schätzing gar nicht so fern mit seinem Roman.
Ja, richtig, das kann man so sagen. Ja.
Helium 3.
Ja, okay, Helium 3 ist nur ein Beispiel, aber es geht auch um viel prosaische Sachen, Aluminium, Silizium, alle möglichen Materialien, die man braucht, um zum Beispiel ein großes Solarkraftwerk im Orbit zu bauen und die Energie runterzustrahlen und damit die Energieprobleme der Menschheit zu lösen, die gibt es da oben schon. Die muss man nicht erst hochbringen.
Machen Sie doch mal Schülern Lust auf Ihren Beruf, Missionsanalytiker. Wie über diese Lust und diese Leidenschaft, sich mit diesen Themen, die Sie bewegen, zu beschäftigen? Ganz kurz zum Schluss.
Okay, also wenn jetzt zum Beispiel ein Asteroid auf Kollisionskurs wäre mit der Erde, dann wäre ich einer der Menschen, die Erde vor diesem Einschlag retten. Und da soll mir mal einer sagen, welcher Job außer dem von James Bond eine solche Möglichkeit gibt.
Michael Kahn, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Viel Spaß noch mit der Familie und vielen Dank.
Und tschüss.
Tschüss. Die aktuelle Weltraumwoche ist der Grund, dass viele von uns einfach träumen und sagen, oh, einmal in den Weltraum fliegen, hier alle Probleme auf der Erde hinter uns lassen. Und diesen Wunsch hat ganz konkret, setze ihn nämlich um, auch Sonja Rohde. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Sie sind auf dem Weg, eine Weltraumtouristin zu werden. Das klingt ja abenteuerlich. Noch sind Sie mit beiden Beinen auf dem Boden. Ja, wir können telefonieren. Sie sind als Immobilienkauffrau tätig. Verraten Sie uns doch mal, warum träumen Sie im Rahmen der Weltraumwoche nicht nur, aber das ganze Jahr vom Weltraum?
Ja, das ist eigentlich immer schon ein ganz lang gehegter Kindheitstraum von mir gewesen. Und angefangen hat alles mal damit, dass meine Großmutter mir ein Kinderlexikon schenkte und ich war immer ganz begeistert von den Seiten über Raumfahrt und Dinosaurier. Und ich glaube einfach an der Raumfahrt, ich fand das eben als Kind faszinierend, diese Schwärze des Alls, die unendlichen Weiten und die Astronauten in ihren Anzügen und natürlich vor allen Dingen die riesigen Raketen und die Geschwindigkeit. Das hat mich irgendwie magisch angezogen und auch nie wieder wirklich losgelassen.
So, jetzt soll das Trägerflugzeug White Knight 2 Sie tatsächlich in den Weltraum katapultieren. Das macht man ja nicht einfach so wie meine Fahrt mit der Achterbahn. Da muss man sich ja, glaube ich, darauf vorbereiten. Wie funktioniert das?
Ja, also wir beschleunigen ja in einer halben Sekunde von 0 auf 100 und schießen dann schließlich mit vierfacher Schallgeschwindigkeit, also ungefähr 4200 km/h senkrecht ins All. Insofern müssen Sie schon topfit sein, damit sich Ihnen nicht der Magen umdreht. Und
vorher mal nichts essen, oder?
Ja, ist vielleicht mal eine ganz gesunde Abwechslung. Und wir müssen eigentlich auch die ganz klassischen Astronautentrainings in den USA absolvieren. Das ist zum einen ein Schwerelosigkeitstraining und zum anderen ein Schwerkrafttraining. Und das Schwerelosigkeitstraining sieht eben so aus, dass Sie in einer umgebauten Boeing 727 Parabel fliegen. Das heißt, Sie sind immer 4000 Meter im Sturzflug und dann wieder 4000 Meter im Steilflug und das 30 Mal hintereinander.
Oh Gott.
Und an der Spitze von so einer Parabel heben sich die physikalischen Kräfte auf und man kann dann eben erleben, wie sich Schwerelosigkeit anfühlt, wie man in der Schwerelosigkeit navigiert und so weiter.
Und genau das werden Sie dann ja, wenn dieser Flug tatsächlich stattfindet, ich glaube so 4 bis 5 Minuten dann tatsächlich im Weltraum erleben, diesen schwerelosen, suborbitalen Flug. Ist das richtig?
Genau, also die Schwerelosigkeitsphase während des Fluges wird so ungefähr zwischen 5 und 15 Minuten sein.
Und all die Vorbereitungen jetzt dafür, wann wird es denn Wirklichkeit oder bleibt das ein Traum?
Ja, das wäre doch schade.
Fände ich auch jetzt.
Es gab leider in den letzten 7 Jahren immer wieder Entwicklungsprobleme und deswegen hat sich das Projekt immer wieder weiter verzögert und es gab leider auch schon eine Explosion mit 3 Toten. Insofern mussten wir das Projekt etwas bremsen, aber jetzt sind wir doch wohl auf der Zielgeraden und Richard Branson, der Initiator des Projektes, ist ganz zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr starten.
Genau, das ist ja ein ehrgeiziges Projekt von ihm. Sie haben ihn auf einer Safari kennengelernt und somit wird ein bisschen mehr aus diesem Traum bei Ihnen dann auch tatsächlich Wirklichkeit. Wie ist das denn eigentlich, wenn man dann dort oben schwebt und kommt wieder runter? Das wollen Sie ja auch wieder, oder?
Ja, schon. Ich hoffe nicht pulverisiert, aber...
Geht das dann in einem Sinkflug oder gleitet man ganz langsam, so wie wir vielleicht an unseren Urlaubsort, dann auch wieder auf die Erde? Wie funktioniert das?
Nein, also ich denke mal, beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist unser Raumschiff heftigen Turbulenzen ausgesetzt. Ich glaube, wir müssen sogar das Doppelte von Shuttle-Astronauten aushalten, bis zu 6G. Also 1G ist die normale Erdbeschleunigung und 6G heißt eben das Sechsfache der Erdbeschleunigung. Sprich, Sie müssen dass das Sechsfache Ihres eigenen Körpergewichts auf den Körper eben presst. Das heißt, wenn Sie jetzt 60 Kilo wiegen, dann sind es schlappe 360 Kilo. Und dabei kann natürlich dann die Lunge ganz stark, lastet ein enormer Druck auf auf die Lunge. Das ist fast so, als wenn ihnen ein Fels auf die Brust drückt und sie können kaum noch atmen und gleichzeitig wird ihnen das Blut aus dem Kopf gesogen. Und da muss man eben vorher auch sehr viel trainieren in der Zentrifuge, damit dann eben nicht im Extremfall eine Ohnmacht einsetzt. Denn dann ist es, glaube ich, bis sie dann gelandet sind, ist es mit ihnen hinüber. Also insofern, ja, es ist schon enorm, aber wenn wir dann den Wiedereintritt bewältigt haben, danach wird das Spaceship sich in so einer Art Gleitflug befinden und wir können dann die letzten Stunden ganz gemütlich zur Erde zurückgleiten.
Aber all das, was Sie jetzt nochmal angesprochen haben, dass die Vorbereitungen eben auch schwierig waren, Sie haben es gerade selbst erwähnt, es hat sogar Explosionen mit 3 Toten gegeben, all diese physischen Belastungen, halten Sie trotzdem andauernd in dieser Hab-8-Stellung, dass Sie es wirklich noch wollen? Es gibt nicht einen Moment, wo Sonja Rode auch mal sagt, nee, danke, es gibt schöne andere Hobbys auch.
Nein, also ich meine, ich habe mein ganzes Leben darauf hingefiebert. Warum sollte ich da jetzt in letzter Sekunde abspringen? Also ich bin ja nicht blauäugig. Ich wusste schon ganz genau, auf was ich mich da eingelassen habe. Und insofern kann ich es eigentlich kaum erwarten, dass es endlich losgeht.
Und jetzt sitzen Sie ja in Deutschland und all diese Dinge kann man jetzt nicht irgendwo jetzt hier in der Nachbarschaft üben. Reisen Sie dafür dann immer nach Amerika ins Trainingszentrum?
Ja, genau. Also die Astronautentrainings finden da eben auch statt, wo die regulären Astronauten trainieren. Also das Zentrifugentraining war zum Beispiel bei der NASTA, dem National Aerospace Training and Research Center. Und ja, ich muss mich dann eben jedes Mal hinüber bemühen.
Richard Branson, das wissen wir, Entschuldigung, Sir Richard Branson heißt es ja richtig, ist ja ein Geschäftsmann, der verschenkt ja solche Flüge nicht, ne?
Nee, leider nicht. Da ich dem Projekt Starthilfe geben wollte und auch mein Herzblut da reinstecke und auch davon überzeugt bin, dass ja das Überleben der Menschheit eigentlich auch von der weiteren Erforschung des Alls und von der Weiterentwicklung der Technologien abhängt, habe ich dann eben ein bisschen ihm bezuschusst.
Oh, das heißt, Sie haben dann aber auch einen Fensterplatz oder nicht, dass Sie nachher einen Gangplatz haben da in der Rakete?
Nein, also
das wäre ja blöd.
Ja, das wäre wirklich blöd. Aber nein, also wir werden sowieso uns ja, wenn wir dann im Weltall sind, von unseren Sitzen abschnallen können und haben dann die gesamte Kabine zum freien Schweben, können uns also ein Fenster krallen und dann diesen gigantischen Blick auf unseren blauen Planeten genießen und haben sowieso einen Rundumblick von 1000 Meilen in jede Richtung, bei dem sie dann eigentlich Sonne, Mond,
Klingt
Erde
schön.
Und Sterne gleichzeitig sehen können.
Also schön aufpassen dann mit dem Tomatensaft da oben, ne?
Ich werde es versuchen. Es wird dann auch keinen Tomatensaft geben.
Sonja Rode, ein Wahnsinnsexperiment, ein irrer Lebenstraum und der passt fantastisch zu unserer Weltraumwoche, ist bei Ihnen aber bald wahrscheinlich Realität. Und dann müssen wir beide nochmal miteinander reden, okay?
Sehr gerne.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.